SWR 2 aktuell.
Mit Christian Haug. Guten Tag. Und das sind unsere Themen hier bis 12:30. Neue Höchststände bei den Corona-Neuinfektionen und der 7-Tage-Inzidenz. Wir sprechen gleich mit unserer Wissenschaftsredakteurin darüber, wie sich das unter anderem auf die Krankenhäuser auswirkt. Die Bundesregierung bleibt bei ihrem Nein zu Waffenlieferungen an die Ukraine. Wir fragen den SPD-Außenpolitiker Nils Schmid, warum. Und Schwarzgeld-Kuverts in der Umkleidekabine. Im Amateurfußball sollen jedes Jahr hunderte Millionen Euro fließen, viele an der Steuer vorbei. Darüber sprechen wir mit dem amtierenden Geschäftsführer des Badischen Fußballverbands. Mehr als 100.000 Corona-Neuinfektionen an einem Tag. Es ist ein neuer Höchstwert, den das Robert-Koch-Institut da heute am frühen Morgen gemeldet hat. Die 7-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 584. Aber wie man so schön sagt, alles ist relativ. In unserem Nachbarland Frankreich, da liegt die 7-Tage-Inzidenz heute bei über 3.000. Gestern wurden dort mehr als 460.000 positive Tests innerhalb von 24 Stunden registriert. Man muss dazu sagen, dass zum Glück weder in Frankreich noch in Deutschland derzeit das zu einer Überlastung der Intensivstationen führt. Wohl, weil in beiden Ländern viele Menschen geimpft sind und weil die Omikron-Variante zwar viel ansteckender ist, aber in vielen Fällen offenbar doch etwas mildere Verläufe nimmt. Darüber spreche ich mit Ulrike Till aus der SWR-Wissenschaftsredaktion. Frau Till, inwieweit haben sich die Neuinfektionen von den Neuaufnahmen im Krankenhaus und auf der Intensivstation entkoppelt?
Also wirklich entkoppelt sind die Zahlen nicht, aber sie klaffen viel weiter auseinander als früher. Das heißt, wir können deutlich höhere Inzidenzen verkraften, ohne dass die Kliniken ans Limit kommen. Das funktioniert aber natürlich nicht unbegrenzt, auch bei Omikron nicht, sondern es könnte bald kippen. Auf den Intensivstationen, da gehen die Zahlen zwar seit rund einem Monat zurück, also im Moment werden 2664 Menschen mit Covid auf Intensivstationen behandelt, nur noch halb so viele wie Mitte Dezember. Das ist natürlich erstmal erfreulich, aber es ist kein Grund zur Entwarnung. Denn wenn wir zum Beispiel mal nach England schauen, da haben ja viele Kliniken Anfang Januar den Notstand ausgerufen wegen Omikron. Die Briten sind uns da einfach ein paar Wochen voraus. Und auch in Frankreich, Spanien und Italien füllen sich die Intensivstationen gerade wieder. Und zwar muss man sagen, obwohl bei Omikron nur etwa halb so viele Patienten auf Intensiv landen wie bei Delta und es insgesamt mehr milde Verläufe gibt.
Genau, es das heißt ja immer, dass trotz dieser milden Verläufe einfach die schiere Zahl der Patienten dann zu einer Überlastung der Kliniken führen könnte. Das ist aber bei uns jetzt noch nicht der Fall.
Noch nicht, aber ich glaube, die Betonung liegt wirklich auf noch. Viele Experten machen sich wirklich große Sorgen und in vielen Kliniken sind ja auch schon planbare Operationen verschoben, um für den Ansturm gerüstet zu sein. Die Hospitalisierungsrate ist im Moment noch erfreulich niedrig, die liegt bei 3,17. Das ist eher niedrig, aber es sagt nicht so viel aus, denn viele Fälle werden da auch verspätet gemeldet und als Warnindikator halten viele Fachleute diese Hospitalisierungsinzidenz sowieso für wenig geeignet. Und dann muss man nochmal sagen, natürlich gibt es regional große Unterschiede. Also im Norden, wo Omikron schon viel mehr fortgeschritten ist, sind die Kliniken auch schon voller als im Süden.
Ich habe schon von den extrem hohen Zahlen in unserem Nachbarland Frankreich gesprochen. Dort wird wohl auch sehr viel getestet. Wie sieht's denn bei uns aus mit den Testkapazitäten?
Also die sind eigentlich erheblich mit etwa 2,5 Millionen Tests als Möglichkeit pro Woche. Trotzdem wird es jetzt schon so langsam kritisch. Also erst gestern hat da ein großer Verband von Testlaboren Alarm geschlagen. Und der Vorsitzende Michael Müller vom Verband der akkreditierten Labore in der Medizin, der hat wörtlich gesagt, die Lage ist ernst, die Labore sind an den Kapazitätsgrenzen und darüber hinaus. Obwohl die Auslastung im Moment eben erst so bei 85% liegt, aber eben mit 2 Millionen Tests letzte Woche, also das waren so viele wie noch nie. Und man muss natürlich sagen, dass es auch beim Laborpersonal Krankheitsfälle gibt. Also da zeichnen sich Engpässe ab. Und Michael Müller von den Labormedizinern, der drängt jetzt auch sehr drauf, PCR-Tests zu priorisieren. Das heißt, medizinisches Personal, Risikopatienten und die entsprechenden Kontaktpersonen sollten, wenn es eng wird, Vorrang haben.
Apropos Kontaktpersonen. dass man Kontaktperson war, das kann man ja zum Beispiel auch in der Corona-Warn-App sehen. Aber eine Folge der vielen Tests in Deutschland ist, dass natürlich jetzt hunderttausende Nutzer solche roten Meldungen kommen, also dass sie einen möglichen Risikokontakt hatten und dann sind die verunsichert. Wie reagieren die Anbieter der App jetzt auf diese Entwicklung?
Also, dass da jetzt wirklich was umprogrammiert wird, hätte ich noch nicht mitgekriegt. Ich habe nur gelesen, dass über Twitter Nutzer kürzlich auch schon als Tipp bekommen haben, die Risikoermittlung doch mal kurz auszuschalten, um also nicht völlig geflutet zu werden mit Warnmeldungen an einem Tag. Herr Lauterbach, der sieht die App aber grundsätzlich immer noch positiv, weil er sagt, die Warnmeldung bewegt dann eben doch viele Leute zum Testen und so kann man dann Fälle entdecken und Kontakte unterbrechen. Man hat zwar grundsätzlich Anspruch auf einen PCR-Test, wenn man so eine rote Warnmeldung in der App sieht. Aber Lauterbach sagt, auch ein Schnelltest kann durchaus ausreichen und es kann auch mal nur ein Selbsttest sein. Man muss einfach schauen, die App zeigt ja wenigstens das Datum des Risikokontakts. Und dann muss man einfach überlegen, wo war ich? Hatte ich die ganze Zeit eine Maske auf? Dann ist das Risiko natürlich schon mal viel geringer. Also so ein bisschen Eigeneinschätzung ist auch gefragt. Grundsätzlich sagen aber Experten auch, in ein paar Wochen, wenn die Hochphase der Pandemie wahrscheinlich kommt, dann wird die App wohl an ihre Grenzen stoßen.
Dauerhaft rot leuchten. Schauen wir nochmal auf den Stand der Impfkampagne. Wegen der hohen Übertragbarkeit von Omikron bräuchte man ja eigentlich eine noch höhere Impfquote als anfangs oder noch bei Delta gedacht. Wie groß ist sie noch, die Impflücke?
Ja, da streiten die Experten noch, wie groß oder wann man eine sogenannte Herdenimmunität erreichen kann, ob das bei Omikron überhaupt geht. Aber klar ist, die Impflücke ist viel zu groß. Also im Moment haben wir knapp 73% vollständig geimpfte Personen in Deutschland. Die Boosterquote liegt statt Sonntag bei 46,6, also noch unter 50%. Und angesichts von Omikron würde nicht mal eine Impfquote von 90% ausreichen, um das Ganze wirklich unter Kontrolle zu bringen. Das hat Karl Lauterbach kürzlich bei Anne Will gesagt. Schwierig ist auch die Altersverteilung bei der Impflücke. Das ist nämlich vor allem bei Senioren kritisch. Da haben wir immer noch 3 Millionen Menschen über 60 komplett ohne jeglichen Impfschutz. Und bei denen wird es trotz generell milderer Verläufe vermutlich trotzdem gehäuft schwere Erkrankungen mit Omikron geben, weil die natürlich aufgrund von Alter und in dem Alter dann oft auch anderen Vorerkrankungen generell ein höheres Risiko haben. Also die Sache mit Omikron und mild und wir müssen uns keine Sorgen machen. So einfach ist es leider nicht.
Informationen und Einschätzungen zur Corona-Lage waren das von Ulrike Till aus unserer Wissenschaftsredaktion. Russlands Außenminister Sergei Lavrov hat gestern zwar gesagt, sein Land bedrohe niemanden, aber die russischen Truppenbewegungen in Osteuropa, die sprechen eine andere Sprache. Zuletzt wurden russische Panzer auch an die belarussisch-ukrainische Grenze verlegt, offiziell für gemeinsame Manöver. Die Ukrainer jedenfalls fühlen sich bedroht, egal was Lavrov sagt. Heute ist US-Außenminister Blinken zu Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Und die Regierung dort wünscht sich vor allem Unterstützung vom Westen, auch durch Waffen. Ganz ausdrücklich bittet sie auch Deutschland darum, ihr Waffen zur Selbstverteidigung zu liefern. Dazu hat der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hart gestern hier in der Sendung gesagt:
Wir stellen jetzt fest, dass Russland einseitig militärischen Druck erhöht auf die Ukraine. Und ich finde, wir sollten konkrete Anfragen der ukrainischen Regierung auf defensive Verteidigungsmöglichkeiten durchaus ernst nehmen und auch erwägen, Ausrüstung zu liefern oder Liefergenehmigungen für deutsche Unternehmen zu erteilen für defensive Ausrüstung. Ich plädiere dafür, dass wir unser Dogma, keine Waffenlieferung an die Ukraine, insoweit aufgeben, dass wir bereit sind, einzelne Anfragen zu prüfen.
Die Entscheidung darüber liege dann aber letztlich bei der Bundesregierung, sagte Hart. Den Bundeskanzler und die Verteidigungsministerin stellen inzwischen die SPD. Der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag, der ist Nils Schmid. Guten Tag, Herr Schmid.
Guten Tag, Herr Haug.
Bei Ihrem früheren Koalitionspartner überdenken einige ihre Position zu Waffenlieferungen an die Ukraine, auch bei Ihrem jetzigen, der FDP. Wie sieht's mit Ihnen aus?
Ich glaube, dass Olaf Scholz gestern das Richtige und das Nötige dazu gesagt hat. Deutschland sollte keine letalen Waffen an die Ukraine liefern. Wir haben auch in der Vergangenheit durchaus zugestimmt, wenn es darum geht, Ausrüstung für Sanitärkräfte, für den Schutz ukrainischer Truppen zu liefern. Aber gerade in einer Zeit, wo Frau Baerbock und natürlich die gesamte Bundesregierung sich bemüht, auf Deeskalation und Diplomatie zu setzen, wäre die Lieferung von Waffen aus Deutschland in diese Konfliktregion jetzt ein falsches Signal.
Die Ukraine sagt aber natürlich, es geht lediglich um Waffen, um sich zu verteidigen, zum Beispiel gegen Angriffe mit Panzern und Flugzeugen. Ist das nicht legitim?
Natürlich ist aus Sicht der Ukraine das nachvollziehbar und die Ukraine ist Opfer russischer Aggression geworden und die Ukraine wird immer noch mit russischer Hilfe angegriffen, wenn ich an den Krieg in der Ostukraine denke. Aber dennoch ist es richtig, dass Deutschland sich jetzt auf die diplomatischen Bemühungen konzentriert, darauf konzentriert, dass der Waffenstillstand wieder in Kraft gesetzt wird und dass das sogenannte Normandie-Format tagt. Und deshalb ist die Haltung der Bundesregierung richtig.
Aber die Diplomatie ist das eine. Die Russen machen natürlich knallharte Machtpolitik, wie zu Zeiten des Kalten Krieges, lassen Truppen an den Grenzen, jetzt auch an der ukrainisch-belarussischen Grenze, aufmarschieren. Reicht es da, am Verhandlungstisch nach einer Lösung zu suchen, oder muss man da leider wahrscheinlich nicht auch Stärke zeigen?
Für mich gehören Abschreckung und Dialog zusammen. Deshalb ist es auch richtig, dass Olaf Scholz nochmal bekräftigt hat, dass es Sanktionen geben wird im Falle russischer Aggression, dass es einen hohen Preis geben wird und dass alle Optionen auf dem Tisch sind. Alle Arten von Sanktionen über den Finanzbereich bis hin zum Energiebereich und auch persönliche Sanktionen.
Also Energiebereich schließt Nord Stream 2 ein?
Ja, natürlich. Also Nord Stream 2 ist eine der Optionen, die auf dem Tisch liegt. Allerdings muss man ganz genau prüfen, welche Option dann gezogen wird. Aber es ist auch richtig, die Russen im Ungewissen darüber zu lassen, wie hoch der Preis dann tatsächlich ausfallen wird, damit sie nicht anfangen zu kalkulieren, was sie sich in Anführungszeichen leisten können an Aggression.
Genau, da geht es ja darum, dass es möglicherweise kein klassischer Einmarsch sein muss, sondern auch andere Aggressionen in Betracht kommen. Das kann eine massive Cyberattacke sein oder eben kleinere Nadelstiche. Würde denn dann auch der Preis hoch genug sein?
Ja, natürlich. Also wir haben ja gesehen bei der Krim-Annexion, wie Russland vorgeht. Wir haben im Donbass gesehen, dass mit Separatisten zusammengearbeitet wird. Aber Russland muss bewusst sein, dass die russische Regierung sich das Verhalten solcher Proxys, solcher Stellvertretertruppen zurechnen lassen muss und dass selbstverständlich das dann auch sanktioniert wird.
Aber bei Herrn Scholz klang das gestern eher so, als wenn es nur bei einem richtigen Angriff auf die Ukraine in Betracht käme, das Projekt Nord Stream 2 zu stoppen.
Ja, natürlich, aber auch ein Angriff, wo Russland Separatisten unterstützt.
Also nicht nur ein richtiger großer militärischer Angriff mit Panzern ist da gemeint, sondern auch diese anderen Formen der Aggression, über die wir gerade gesprochen haben.
Wir werden sehen. Es muss eine militärische Aggression sein, ja, so wie wir es im Donbass und in der Krim gesehen haben. Das ist die Messlatte, die gilt. Aber wir wollen gar nicht darüber spekulieren, was Russland macht. Entscheidend ist, dass die Abschreckungswirkung der Sanktionen, die der Westen geschlossen angedroht hat, wirkt und dass jetzt Diplomatie und Deeskalation auf der Tagesordnung stehen. Und dazu hat ja Frau Baerbock erste Schritte unternommen. Der nächste Schritt muss sein, dass das Normandie-Format zur Umsetzung des Waffenstillstands in der Ostukraine endlich wieder tagt und zwar möglichst schnell.
Jetzt sagen viele, die Russen haben da schon einiges eingepreist, wie man das an der Börse so schön sagt. Also das heißt, die gehen möglicherweise davon aus, dass hohe Kosten auf sie zukommen, nehmen die aber in Kauf. Müsste dann vielleicht mehr passieren, was Wirtschaftssanktionen angeht als Nord Stream 2? Zum Beispiel, dass man sie aus dem Zahlungsverkehr mit SWIFT ausschließt?
Ja, genau deshalb liegen ja alle Optionen auf dem Tisch. Und deshalb ist auch die Verengung der Debatte auf Nord Stream 2 falsch. Denn Russland verdient ja mit dieser Pipeline noch gar kein Geld. Mit Ölexporten in die USA und Gasexporten nach Europa, aber sehr viele Milliarden Euros. Und deshalb ist es richtig, dass alle Optionen auf dem Tisch liegen, sowohl was den Energiesektor betrifft, als auch was das Bankwesen betrifft. Denn das soll ja genau Russland davon abhalten, militärisch erneut die Ukraine anzugreifen.
In SWR 2 aktuell war das Nils Schmid, der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Und das Gespräch haben wir aus Termingründen vor der Sendung aufgezeichnet. Es ist gleich 20 nach 12. Von den 19 Millionen Euro Jahresgehalt eines Robert Lewandowski können Sie nur träumen. Sie sind schließlich Amateure, keine Profis. Aber auch der ein oder andere Stürmer in der Ober- oder Landesliga verdient mit Fußball Geld. Und zwar oft mehr, als er als Amateur eigentlich darf. Und wohl oft auch schwarz im Umschlag in der Umkleidekabine. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der ARD und des Recherchezentrums Korrektiv. Befragt wurden mehr als 10.000 Amateurfußballerinnen und Fußballer und die Ergebnisse wurden dann hochgerechnet. Danach könnten im deutschen Amateurfußball Jahr für Jahr bis zu 500 Millionen Euro Schwarzgeld fließen. Einzelheiten von Jürgen Opfermann.
Aus der Stichprobe der Online-Befragung gaben 60,2% an, schon einmal Geld für das Fußballspielen bekommen zu haben. Die hochgerechneten Ergebnisse zeigen, dass im deutschen Amateurfußball pro Saison offenbar mehr als 1 Milliarde Euro in die Taschen von Spielern fließen. Davon werden mutmaßlich 500 Millionen Euro als Schwarzgeld gezahlt. Laut Aussagen eines Experten der Technischen Universität Dortmund könne die Erhebung zwar nicht repräsentativ sein, sie sei aber statistisch und wissenschaftlich sauber durchgeführt worden. Der Münchner Sportjurist Thomas Summerer sagte im Interview mit der ARD, schwarze Kassen seien per se schon ein Straftatbestand und verstießen gegen die Statuten des DFB und internationaler Verbände. Den Vereinen drohten Sanktionen wie der Entzug der Gemeinnützigkeit. Spieler würden wegen Steuerhinterziehung bis zu 5 Jahre Freiheitsstrafe riskieren.
Und über dieses Thema habe ich kurz vor der Sendung mit Felix Wiedemann gesprochen. Er ist amtierender Geschäftsführer des Badischen Fußballverbands und leitet dort die Abteilung Spielbetrieb. Herr Wiedemann, Sie sind ja nah dran an den Vereinen, auch in den unteren Spielklassen. Was denken Sie, wie oft werden nach dem Spiel in der Umkleidekabine Umschläge verteilt?
Also ich sage, dass vielerorts Zahlungen oder auch andere Formen der Entlohnung, vor allem an Trainer oder Spieler, im Amateurfußball erfolgen. Das ist uns schon bekannt. Und man kann dabei feststellen, dass je höher die Spielklasse in der Regel und damit auch der verbundene Aufwand, desto höher auch erfolgen entsprechende Zahlungen.
Das heißt, Sie haben gesagt, Zahlungen oder andere Formen der Anerkennung, das heißt, da kriegt man dann vielleicht auch mal ein Auto hingestellt?
Ja, nee, das meine ich dabei nicht. Aber es gibt natürlich auch andere Aufwandsentschädigungen im Rahmen der steuerlichen Vorgaben, jetzt wie beispielsweise Fußballschuhe, Sportkleidung oder solche Geschichten, die auch bis zu einem gewissen Betrag, je nach Steuerrecht, auch monatlich akzeptiert sind.
Genau, das hat ja zwei Aspekte, das ganze Thema. Einmal dieses steuerrechtliche und damit auch letztlich ja strafrechtliche, nämlich wenn man es nicht versteuert, das Geld oder die geldwerten Leistungen. Aber es hat ja auch diesen Aspekt des Amateursports. Da ist ja dann, wenn da wirklich zum Teil tausende Euro fließen, die Frage, sind das wirklich noch Amateure, oder?
Also wir unterscheiden zwischen den Amateuren, den Amateurspielern und den Vertragsspielern. Das heißt, ein Amateur ist ein Spieler, der nicht mehr als 250 Euro an nachgewiesenen Auslagen und allenfalls einem pauschalisierten Aufwendungsersatz erhalten darf. Ist es mehr, dann ist er ein sogenannter Vertragsspieler.
Und die sind in allen Ligen auch möglich, diese Vertragsverhältnisse?
Die Vertragsverhältnisse sind in allen Ligen möglich. Auch da ist klar zu erkennen, dass je höher die Spielklasse, desto mehr Vertragsspieler gibt es. Und je niedriger die Spielklasse, desto weniger werden es.
Aber das sind ja dann auch möglicherweise teilweise Wettbewerbsverzerrungen, wenn dann ein zahlungskräftigerer Verein, da mehr Vertragsspieler sich leisten kann, die er irgendwoher abwirbt, als der Dorfclub möglicherweise, der kein Geld im Hintergrund hat.
Also wir halten das grundsätzlich ja sowieso nicht für den richtigen Weg, für Spieler Geld auszugeben. Es gibt so einen alten Leitsatz, der, glaube ich, schon lange bekannt ist und heute aber immer noch aktuell ist. Wir sagen, lieber nicht in Beine, sondern in Steine investieren, sich auf die Nachwuchsarbeit zu kümmern, ein gesundes Vereinsleben hinzubekommen und nicht kurzfristig sportlichen Erfolg durch Geld zu erreichen, weil das in der Regel selten nachhaltig ist.
Jetzt haben Sie aber gesagt, vieles davon ist quasi im Rahmen des rechtlich und auch verbandsrechtlich Zulässigen. Aber da, wenn man dieser Umfrage glaubt, muss da ja doch einiges mehr an Geld fließen. Wo kommt dieses Geld eigentlich her?
Also wo die Vereine ihr Geld herbekommen, da haben wir natürlich keinen Einblick. Natürlich haben die auch ihre Sponsoren, sie haben ihre Zuschauer, ihre Catering-Einnahmen etc. Und das ist aber tatsächlich einfach Sache der Vereine und den Rahmen dafür gibt eben der Gesetzgeber vor.
Aber Sie müssen natürlich auch irgendwo kontrollieren, ob auch jetzt zum Beispiel für Amateure diese Grenzen eingehalten werden. Was haben Sie da als Verband überhaupt für Möglichkeiten?
Das ist für uns tatsächlich schwierig und in dieser Kontrollaufgabe sehen wir uns auch nicht. Man muss sich allein mal die Masse vor Augen halten beim FV Baden und wir sind ja ein kleiner Landesverband. Da reden wir von 40.000 aktiven Spielern oder Spielerinnen. Wir haben 615 Vereine und über 4.000 Mannschaften. So, wir können lediglich sozusagen darauf hinweisen, was in welchem Rahmen erlaubt ist. Und dann müssen die Vereine sich aber selber steuerrechtlich und sozialversicherungsrechtlich beraten lassen, dass das auch alles ordentlich über die Bühne geht.
Also wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, dann stelle ich mir das so vor, dass da zum Beispiel Geld aus dem Würstchenverkauf beim Spiel in so eine schwarze Kasse fließt und da möglicherweise dann die Spieler das Geld im Kuvert bekommen. Das haben Sie jetzt natürlich nicht ausdrücklich so gesagt, aber so könnte man sich das natürlich vorstellen. Wie intensiv klären Sie denn darüber auf, dass die Leute sich damit letztlich auch strafbar machen?
Ja, da klären wir schon auf. Das ist, glaube ich, den Vereinen auch wirklich bekannt. Und die Vereine, gerade die Vereine, die auch Geld in die Hand nehmen, die sind da auch steuerrechtlich und sozialversicherungsrechtlich beraten, was der Gesetzgeber vorgibt. Insofern, ja, haben wir da einfach auch wenig Einblick.
Sagt Felix Wiedemann, er ist amtierender Geschäftsführer des Badischen Fußballverbandes und leitet dort die Abteilung Spielbetrieb. Und die ARD-Dokumentation Milliardenspiel Amateurfußball, wenn das Geld im Umschlag kommt, die sehen Sie heute Abend um 23.30 Uhr im Ersten und jetzt schon in der ARD-Mediathek. So stark sind die Preise in Deutschland zuletzt vor rund 30 Jahren gestiegen. Das Statistische Bundesamt hat heute seine erste Schätzung der Inflation für 2020 bestätigt. Bei 3,1% lag die Jahresteuerungsrate. Im vergangenen Dezember ist mit 5,3% das Jahreshoch erreicht worden. Viele Politikerinnen und Politiker und Wirtschaftsforscher haben vor ein paar Monaten prognostiziert, dass die hohe Inflation in Deutschland vorübergehend ist. SWR-Wirtschaftsredakteur Michael Wegmar, gilt das noch?
Ja, das vorübergehend, das würde ich schon noch unterschreiben, nur dehnt sich im Moment wohl der Zeitraum etwas weiter aus. Also wir müssen vermutlich doch etwas länger mit weiter steigenden Preisen rechnen. Es gibt zum Beispiel kein Signal im Moment, dass Energie wesentlich günstiger werden wird. Das ist ja der stärkste Preistreiber, so wie das sonst häufig im Frühjahr passiert, wenn weniger Energie gebraucht wird nach dem Winter. Erdöl wird im Moment aufgrund verschiedener Konflikte und der hohen Nachfrage wohl teuer bleiben und damit zum Beispiel auch tanken. Auf der anderen Seite fallen einige sogenannte Basiseffekte weg. Wir hatten ja bis Dezember 2020 eine abgesenkte Mehrwertsteuer, sodass ein Jahr später jetzt mit den normalen Steuersätzen die Preise ganz automatisch etwas höher lagen. Und das fällt ab Januar weg. Und deshalb wird es sehr, sehr spannend zu sehen sein, wo die Inflationsrate für Januar 2022 liegen wird. Das ist ein erstes starkes Indiz, wie es die kommenden Monate weitergeht.
Nicht nur die Endverbraucher leiden unter steigenden Preisen. Auch viele Unternehmen haben mit hohen Energiekosten zu kämpfen. Was heißt das für die Preise?
Tatsächlich wollen viele Firmen in den kommenden 3 Monaten ihre Preise für Endprodukte erhöhen. Das meldet heute das IFO-Institut. Und das wäre dann fatal für Verbraucherinnen und Verbraucher. Denn unsere Inflation, die steigt ja zum Beispiel durch teure Energie sowieso. Und wenn dann Unternehmen ihre teure Energie noch über Preiserhöhungen für Endprodukte an uns weitergeben, dann sind wir ja sozusagen doppelt belastet. Das wäre übrigens auch wiederum dann ein Indiz für eine tatsächlich höhere Inflation in den kommenden Monaten. Da rechnet das IFO-Institut rechnet mit einer 4 vor dem Komma im Frühjahr.
Teure Energie haben wir angesprochen, also heizen, tanken. Lässt sich denn konkret machen, was die hohe Inflation für Menschen in Deutschland bedeutet?
Gerade heute ist eine Umfrage im Auftrag der Postbank veröffentlicht worden. Danach hat knapp jeder 5. Haushalt mit einem Nettoeinkommen unter 2500 Euro große Probleme und ist nach eigenen Angaben kaum in der Lage, noch die regelmäßigen Ausgaben zu stemmen. Und fast ein Viertel aller Befragten sagt, es bleibt nichts übrig zum Sparen, also um Geld irgendwie anzulegen, zur Seite zu legen. Wir reden zwar tatsächlich viel über Energie, aber es sind ja zum Beispiel auch die Preise für Lebensmittel. Lebensmittel im vergangenen Dezember um 6% teurer gewesen und auch für Bekleidung um 5,5% als im Vergleich zum Vorjahresmonat. Schauen wir noch kurz auf den DAX. Trotz dieser Inflationssorgen und der Angst vor Zinserhöhungen ist er heute relativ freundlich, plus 0,3%, 15.820 Punkte.
Aktuelle Wirtschafts- und Börseninformationen waren das von Michael Wegmer.